Heute Nachmittag das Thema Bund für die Ewigkeit und ich gebe zu, dass der Titel mir wirklich gut gefallen hat, weil ich denke, dass der eine oder andere sofort an einen Bund gedacht hat, aber um den geht es nicht. Wenn ihr den Gedanken der Predigt verfolgen wollt, bewegen wir uns ganz stark im Psalm 89. Der Psalm 89 ist der zweitlängste Psalm, den wir in der Bibel haben. Kommt also gleich nach dem 119. Wenn wir jetzt die Enzyklopädie aufschlagen würden oder Wikipedia und geben dort Bund oder Bündnis ein, dann kommen da ganz viele Begriffe. Da gibt es Staatsbündnisse, Militärbündnisse, Sozialbündnisse, Friedensbündnisse. Dann gibt es einen kommunistischen Bund und einen sowjetischen Bund gab es auch mal, einen NATO-Bund, Europa-Bund, eidgenössischer Bund. Die Inge ist leider schon wieder unterwegs, liebe Grüße, sie ist auf dem Heimweg. Deswegen hat der eidgenössische Bund hier Platz gefunden. Und dann werden Bundesämter aufgezählt in ganz vielen Bereichen. Und nicht zuletzt den Bund, an den viele gedacht haben, das ist der Ehebund. Da schwört man sich ja in eine Schwuresformel ewige Treue. Und die hört da auf, so lange bis Gott uns scheidet, also meint man tot, bis einer gestorben ist. Was haben diese Bünde alle gemeinsam? Sie sind ziemlich brüchig und ganz oft das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Das sagt uns die Lebenserfahrung. Und das zeigt uns auch die Weltgeschichte. Nirgendwo ist so ein Bund, den ich aufgezählt habe, wirklich vollumfänglich eingehalten worden. Und die meisten sind von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil sie Zweckbündnisse sind. Und so ist es ganz anders, wenn wir uns um die Bündnisse Gottes und seine Bundesschlüsse Gedanken machen. Und über einen, gibt mehrere, will ich heute reden. Da heißt es im Psalm 89, 36 bis 38, einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit, wie könnte ich David täuschen? Seine Nachkommenschaft soll ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir. Wie der Mond wird er ewig feststehen, der Zeuge in den Wolken ist treu. Gottes Bündnisse bieten eine absolute Sicherheit und Garantie, wie sie größer nicht sein kann. Und das, was für David gilt, das ist auch für die Gemeinde Gottes und jeder seiner Glieder vollumfänglich gültig. Gott steht zu seinem Wort, um den Glauben, um die Zuversicht zu stärken, will ich einige Gedanken dazu sagen. Denn wir stehen vor einem menschlichen Dilemma. Wir haben innerlich eine Spannung in uns, die sich auch aufs Äußere auswirkt. Auf der einen Seite der Glaube und auf der anderen Seite das Erleben. Und mir geht es darum, zu verkünden, dass Gott absolut treu ist und zu seinem Ziel kommt und dass wir dadurch Gott ein Stück näher kommen. Im zweiten Vers unseres Psalms steht, ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, für ewig steht die Gnade fest, du gibst deine Treue sichtbaren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, ich habe David meinem Knecht geschworen, ich will dein Geschlecht festen Grund geben auf ewig. Und deinen Thron bauen für und für. Was für eine Verheißung. was für eine Verheißung dort steht für David. Und David hat diesen Psalm noch gar nicht geschrieben, also es ist gar keine orientalische, überspannte Fantasie von David oder Wunschtraum, sondern hier spricht ein Elu, der ein Weiser war. So wie wir lesen, kommen wir nochmal drauf. Gedanke dazu. Gottes Bund ist unabhängig und beständig. Warum? Weil dieser Bund nicht auf Menschen gebaut ist. Schön, dass du da bist, Stefan. Sondern auf die Gnade Gottes. Und liebe Geschwister, manchmal kommt es mir so vor, als würde der eine oder andere Glaubensmensch glauben, er müsste sich die Gnade Gottes erst verdienen, damit Gott gnädig ist. Das ist nicht so. Gott fängt mit der Gnade an. Weil er gnädig ist, deswegen macht er einen Bund mit David. Und das gilt auch dir und mir. Weil Gott gnädig ist, deswegen hat er dich berufen. Denn ohne seinen Ruf kannst du niemals zum Glauben kommen. Unmöglich. Wen Gott nicht zieht, wen der Geist nicht zieht, keine Chance. Das ist auch der Grund, warum keinen bekehren können. Gottes Bund ist auf Gnade und nicht auf Gesetz gegründet. Er hat seinen ewigen Bestand in der Treue und Heiligkeit Gottes. Selbst bei der Untreue der Nachfolgegeneration Davids wird dieser Bund nicht ungültig. Untreue hat zwar Konsequenz für die jeweilige Generation, nicht aber für den Bund Gottes als solchen. Das will ich mit euch heute Mittag betrachten und das macht der Psalm 89 völlig klar. Und das hat auch eine Auswirkung auf unser Glaubensleben, wenn wir das verstehen. Wenn Gott dich gerufen hat und du hast Ja gesagt, du hast dein Leben ihm übergeben, dann hat er mit dir einen Lebensplan. Und er sagt, er will dich gute Wege führen. Und dann gibt es keinen besseren Weg wie den, den er vorsieht. Nennt man auch die Vorhersehung. Oder die Vorhersehung. Ja, doch, so sagt man es. Das Einzige, was ich tun kann, ist im Weg rumstehen. Und wenn er sagt links und ich gehe rechts, hat es Konsequenz für mein Leben. Und sagt er geradeaus und ich bieg nach rechts ab, hat das Konsequenz für mein Leben. Wenn er sagt, bleib stehen und ich renne weiter, hat das Konsequenz für mein Leben. Aber eins ändert sich nicht. Der Herr macht mit dir einen Bund, indem er sagt, ich bin der Anfänger und ich bin der Vollender. Und ich bring dich zum Ziel. Und wenn deine Bekehrung ernst ist und deine Wiedergeburt echt war, dann mag es in deinem Leben drunter und drüber gegangen sein. Am Ende bist du da, wo Gott dich haben will. Wo will dich Gott haben? In seinen Armen. Und das geht durch Gericht und Gnade. Und glaubt mir eins. Wenn Gott liebt, den züchtigt er. Und wenn du wegrennst, tut es manchmal sehr, sehr weh, wenn er dich zurückholt. Also, wenn du Prügel einsteckst in deinem Glaubensleben, dann beschwer dich nicht. Sondern mach dir liebe Gedanken, wo du es besser wie Gott gewusst hast. Und bitt ihn um Verzeihung. Macht viel mehr Sinn. Macht viel mehr Sinn. Als Salomo eigene Wege ging, obwohl er der weiseste Mann auf Gottes Erden war, drohte Gott mit der Teilung des Reichs und kündigte die Herrschaft Jerobeams über die 10 Stämme an. Und das war Not. Denn mit dieser Teilung zwischen Juda und dem halben Stamm Benjamin und dem Rest begann der Niedergang des Hauses Davids und der Niedergang des ganzen Volkes Israel. Sie haben seitdem nur noch Kriege gehabt, sie haben nur noch Zirkus gehabt, sie haben nur noch Not und Pein gehabt, bis es zur Vertreibung kam aus dem gelobten Land, bis der Tempel vernichtet wurde, also das religiöse Zentrum, das sie jahrhundertelang noch offen gehalten haben, ohne dass sie gemerkt haben, dass der lebendige Gott ausgezogen war. Sie haben sich eigene Orte geschaffen, gerade die 10 Stämme Israels, wo sie Gott anbeten wollten, und dann haben sie an die Grenzen Stiere gestellt, also Götzenbilder, und es ging alles ganz, ganz schnell. Und in dem ganzen Zusammenhang sieht dieser weise Elan, was passiert. Der weise Elan war wohl ein Zeitgenosse Davids und Salomos, und so mag er sehr wohl in den, das miterlebt haben, was in 1. Könige 14 und 2. Chronike 12 steht, wo in der Rehabiam das Reich geteilt wurde. Und so hat er den Psalm in seinem hohen Alter geschrieben: Als jene schwere Drangsale über Davids Herrschaftshaus und das Land Juda und das Land Israel hereingebrochen war und der Zerfall des Königreichs Davids sich einleitete. Und da hat der alte Mann, der weise Elu, der fromme Elu, ganz, ganz viel Not gehabt. Und das liest man in dem Psalm. Er lobt Gott für die Verheißungen und dann fängt er an zu klagen. Da war zuerst die ewig gültige Verheißung Gottes in Bezug auf David und das Königtum. Und da hat er den Herrn dafür gepriesen. Aber nun schien sie mit der sichtbaren Wirklichkeit nichts mehr zu tun zu haben. Denn was er sah, war etwas ganz anderes als das, was der Herr verheißen hat. Es war ein gewaltiger Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und da war seine Frage: War Gott etwa wortbrüchig geworden? War es möglich, dass er den Bund mit David gebrochen hat? Sollte man sich nicht mehr auf ihn verlassen können? Einer unter uns hier, der diese Gedanken noch nicht hatte. Gott hat doch verheißen, dass er uns gute Wege führt. Findest du den Weg, in dem du im Moment gehst, gut? Findest du den toll? Oder ist es mühsam und ist es zäh? Auf Adlers Flügen. Wir warten noch auf die Flügel, gell? Ich finde es so wunderschön, wenn wir in diesem Psalm mit dem weisen Elu das merken, das hat er auch gehabt. Ganz offensichtlich ein Gottesmann. Hat Gott seinen Bund gebrochen? Klar, vielleicht wegen meiner Sünde hat er mich auf ewig verworfen. Der Elat, ich sage immer Elat, der Ethan, befand sich in einer fast unerträglichen Spannung zwischen dem Glauben an Gottes Wort einerseits und der sichtbaren, der geschichtlichen Wirklichkeit andererseits. Und jetzt war er auch noch ein kluger Mann. Der hat gesehen, was auf Israel zukommt. Der hat gesehen, was auf das Haus David zukommt. Der hat gesehen die Katastrophen, wie wir übrigens heute die Katastrophen in unserem Volk auch sehen und die auf uns zukommen noch mehr sehen. Das macht uns doch Angst und Not. Brauchen wir doch nicht fromm zu tun dabei und immer alle Tage Sonnenschein. Das ist doch nicht unser Leben. In Vers 50 lesen wir, wo sind deine früheren Gnaden, o Herr, die du David zugeschworen hast in deiner Treue? Wo? Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Siehst du auch nicht? Ist das eine Predigt für den ersten Advent, für die Ankunft? Wäre doch besser für den Totensonntag, letzten Sonntag gewesen. Da hatten wir aber ein anderes Thema. Liebe Geschwister, wisst ihr, was wir von dem Ethan lernen können? Dass er an der Situation innerlich nicht stehen bleibt, sondern er fängt an zu beten. 51. Gedenke, Herr, der Schmach deiner Knechte. In meiner Brust trage ich all die vielen Völker mit ihrem Hohn. Womit deine Feinde gehöhnt haben, Herr, wo sie gehöhnt haben, die Fußspuren deines Gesalbtes. Doch warum die Beiseitestellung Israels, welchen diesen Gegensatz zwischen dem Bund mit David und der geschichtlichen Wirklichkeit ausgelöst hat? Das hat er auch gewusst. Das hat er gewusst. Lesen wir nur kurz rein. Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen, so hat Gott damals schon gesagt, und nicht wandel in meinen Rechtsbestimmungen, und wenn sie meine Ordnung entweihen und meine Gebote nicht halten, so werde ich ihr Vergehen mit der Rute und ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen heimsuchen. Wen er liebt, den züchtigt er. Und das ist kein Spaß. Aber dann kommt das Entscheidende, wo so viele Gesetzesvertreter einfach vergessen, weiterzulesen. 34 steht, aber meine Gnade werde ich nicht von ihnen weichen lassen. Meine Gnade werde ich nicht von ihnen weichen lassen. Und nicht verleugnen meine Treue. Der Bund mit den Nachkommen Davids ist wegen der Sünde, wegen der Untreue Israels unterbrochen worden. Das hat er ihnen gesagt. Aber die Gnade bleibt. Und jetzt gucken wir uns die fast 3000-jährige Geschichte Israels an seit diesem Bezug. Oder 2500 Jahre ungefähr. Bei all der Verfolgung, bei all den Gräuel, die sie erlebt haben, in der Zwischenzeit, also zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, da gab es die Makkabäerzeit, ganz schlimme Verfolgung, ganz grausliche Verbrechen der Völker rundumher. Dann die Vertreibung, die Zerstörung des Landes, bis sie dann hier in Judenviertel eingesperrt waren, eingeengt waren. Man könnte aber auch sagen, bewahrt waren vor den Gefahren der Welt. Warst du Jude? Dann bist du in ein Viertel eingesperrt worden und das kann man auch als Schutz sehen. Gott hat sie beschützt. In aller Not, in aller Verfolgung. Die Welt ist aufeinander losgerannt und die Städte haben sich einen Schädel eingeschlagen. Die Judenviertel waren Judenviertel, die waren davon nicht betroffen. Die durften ja keinen Militärdienst leisten, gar nichts. Und heute sehen wir den Staat Israel wieder. Heute können wir. Wir sind eine Generation, die feststellen kann am Handeln Gottes mit Israel, dass Gott sein Wort absolut einhält. Wir haben einen Vorteil. Ich habe Bücher gelesen von alten Brüdern aus 1802. Die haben damals schon steif und fest gegen jede Kirche behauptet, Gott wird Israel in Israel wieder gründen. Weil es die Schrift sagt, weil es Gott versprochen hat, würde das tun. Da war überhaupt nichts zu sehen. Da waren die Türken da und da waren alle gegen die und der Zionismus gab es noch überhaupt nicht. Da haben die schon verkündet und Gott wird Israel in Israel wieder bringen und Jerusalem wird die Hauptstadt sein. Dass die Hauptstadt Israels, Jerusalem, tatsächlich wieder die Hauptstadt ist, das ist ja erst ein paar Jahre alt. Das hatte Trump noch in seinen letzten Zügen durchgesetzt, dass die Amis das anerkannt haben und die anderen sind wie die Lemminge und Datteln hinterher. Was die alle nicht wissen, die Politiker, sie machen letzten Endes das, was Gott will. Auch wenn sie meinen, dass sie einen Eigenwillen haben. Und wir merken gerade am Volk Israel, dass Gottes Wort über Jahrtausende absolut zuverlässig ist. Und jetzt stellt sich die Frage, warum? Warum ist Israel so lange zur Seite gesetzt worden? Und das erklärt der Paulus. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, Römer 11, Vers 11, damit sie fallen sollen? Das ist ausgeschlossen. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden. Um sie zur Eifersucht zu reizen. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sein, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünde wegnehmen werde. Jetzt kommt für mich ein ganz entscheidender Satz, denn die Gnadengabe und die Berufung Gottes sind unbereubar. Das ist der Grund, warum ich Heilsgewissheit habe und die kann mir auch keiner ausreden. Wenn Gott A sagt, dann sagt er auch B. Und wenn er mich gerufen hat und wenn er mich genommen hat und wenn er gesagt hat, ich bring dich zum Ziel, dann weiß ich zwar nicht, warum ausgerechnet mich, weil verdient habe ich es nicht und was Besonderes bin ich auch nicht. Ich weiß aber, was Gott sich vorgenommen hat, das tut er. Ist das kompliziert? Das gilt für dich auch. Wenn du den Ruf des Herrn Jesus annimmst und deine Hand in die ausgestreckte Hand deines Gottes legst, dann bist du unter dieser Verheißung. Und unter der Erziehung Gottes möchte ich nicht vermeiden zu sagen, weil mancher kommt ja zum Glauben und meint, dass ein Leben gelingt und verbindet damit, wie wunderschön auf Rosen gebettet man dann durch den Lebensweg geht. Also so ein Deal, ja, so ich glaube an dich, Gott, und dafür geht's mir gut. Übrigens, da kannst du Baal auch anbeten. Das haben die da über den Baal auch gedacht. So den Deal. Ich vertraue dir und du sorgst dafür, dass es mir gut geht. Das Götzendienst. Mir hat einer gesagt, ich habe das glaube ich schon mal hier gesagt oder sag's öfter mal, kannst du doch nicht so hart sagen, aber das ist es. Es geht nicht um einen Deal, sondern der Herr Jesus ruft dich und sagt, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Und er verspricht dir nicht, komm, folge mir nach und dir geht's super und du wirst reich und du wirst bewahrt vor Krankheit und für Not und vor Verfolgung. Komm, ich führe dich, ich trage dich, wenn du keine Lust hast zu laufen. Sagt er nie, aber es gibt, ich weiß, leider Menschen, die verkünden das. Und das ist falsch, das ist eine Lüge. Wen der Herr liebt, den züchtigt er, den erzieht er, den verändert er. Und wir sind nun mal Menschen, die oft einen sehr starken Charakter haben. Ich sage mal willensstark, fällt mir kein besseres Wort ein. Ich könnte auch sagen stur, besserwisserisch. Und wenn Gott aber doch sagt, ich komme mit dir zum Ziel, ich verändere dich, mir ist es wichtig, dass du mich erkennst, wie ich wirklich bin, dann führt er mich auch in die Not. Denn wenn es uns gut geht, da brauchen wir Gott ganz oft nicht, auch als Kinder Gottes nicht. Das habe ich schon so oft gesehen. Wirklich gläubige Menschen, denen geht's gut. Familie, eine tolle Frau, gesunde Kinder, die Karriere läuft und ehe man sich versieht, sind sie 50 und sind sonntags ab und an mal in der Gemeinde und wundern sich, dass es anderen nicht genauso geht. Und sind ganz, ganz weit weg vor Gott. Und wenn schlecht läuft, sind das die, die Besserwisser sind. Die sitzen da in der Versammlung oder in der Kirche und gucken, wie sich andere abzappeln und geben gute Kommentare. Hat mit Liebe nichts zu tun, hat mit Gottes Erkenntnis nichts zu tun, hat nur was damit zu tun, dass sie an ihrem eigenen Wohlstand und ihrem Gutsein erstickt sind, eingeschlafen sind. Und dann knallt's auf einmal ganz heftig und dann beweist sich, ob jemand wirklich gläubig ist oder nicht. Nämlich, wenn er mit der Nase gegen die Wand prallt und diese Wand, die kommt vom Herrn. Ich weiß nicht, ob du dich gerade so fühlst, als wärst du gegen die Wand geknallt. Mach dir doch mal Gedanken, was das in dir auslöst. Also ich habe das schon ein paar Mal hinter mir. Das liegt nicht daran, dass ich besonders stur wäre. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber ich mache mir Gedanken. Dann, und was ich vor allen Dingen mache, ich gehe zum Herrn und schreie. Und das macht der Elu auch. Er schreit, Herr, ich verstehe dich nicht. Habt ihr euch schon mal getraut, dem Herrn Jesus zu sagen, ich verstehe dich nicht? Ich schon. Schon mehr wie einmal. Ich möchte dich gern verstehen. Ich verstehe nicht, warum du so und so handelst. Ich möchte dich gern verstehen. Wisst ihr, was dann anstrengend ist, wenn ihr eine Antwort kriegt? Soll ich euch die Antwort sagen, die ich gekriegt habe, immer wieder? Vertrau mir, glaub mir, es geht nicht anders. Und ich habe lange, lange gedacht in meinem Glaubensleben, es steht geschrieben, wenn wir einmal beim Herrn sind, werden wir ihn nichts mehr fragen. Da habe ich gesagt, Herr, der erste dich, ich habe einen ganzen Katalog dabei, ich habe alles aufgeschrieben. Ich bin so froh, dass Gott manchmal über mich auch lächelt. Und es mir nicht böse nimmt. Bis es mir mal klar geworden ist, dass all meine Fragen, wenn ich beim Herrn bin, beim Ziel bin, überhaupt keine Rolle mehr spielen. Es spielt keine Rolle mehr. Weil ich werde sehen, dass es gut war. Ich werde sehen, dass er mich zum Ziel gebracht hat. Ich werde sehen, dass sein Weg der beste Weg war. Und ich werde sehen, wo er mich voller Liebe und Geduld am Kragen gepackt hat. Und da hat es mich jetzt vielleicht ein bisschen gewürgt, weil das Hemd ein bisschen eng war und aus dem Sumpf gezogen hat. Und ich bin heute fest davon überzeugt, dass ich meine Liste also auch weggeschmissen habe. Ich werde nichts mehr fragen. Ich werde nichts mehr fragen. Noch dazu kommt meine Überzeugung, dass ich alles weiß, was mich betrifft. Der Elu kämpft darum. Er kämpft darum. Und schließlich, Elu sagt schon wieder, Ethan, er muss schließlich zu einer befreiten inneren Gewissheit durchgedrungen sein, denn er bricht in den wunderbaren Lob aus. Gepriesen sei der Herr ewig. Amen. Ja, Amen. So soll es sein, so wird es sein. Das ist Amen. So wird es sein. Es wird hier nicht berichtet in dem Psalm, was Gott an dem weisen Mann, der auf die Welt sieht, auf das Sichtbare sieht, verändert hat. Aber er hat seinen Blick verändert und das kann er mit dir und will er mit dir auch immer wieder tun. Wenn du tatsächlich darum bittest, Herr, schenk mir es doch, warum? Dann kriegst du vielleicht für die Situation, in der du bist, nicht direkt eine Antwort. Aber du kriegst die innere Gewissheit, mach dir keine Sorgen, ich habe alles im Griff. Es gibt bei Gott keinen Zufall. Ich glaube auch nicht mehr, dass Gott irgendetwas zufallen lässt für Kinder Gottes. Das war so früher mein Stand. Aber das bin ich heute sicher, dass das nicht so ist. Ich bin sicher, dass das, was mir begegnet, von Gott so gewollt ist. Also aktiv. Einschränken bis auf den Punkt, wo ich eigene Wege gehe. Ich war fasziniert von einem Glaubensgeschwister. Die Person ist immer mal wieder weggerannt. Immer wieder mal gesucht, ob es was anderes, besseres gibt. Es war wie an einem Gummiband. Zack, war sie wieder da. Man hat von außen fast betrachtet, dass das Gummiband, wenn man so ein Gummiband hat, das geht ja dann immer weg von Gott und eigene Wege. Und es wird ja immer schwerer, wenn man an dem Band zieht. Das wird ja immer härter. Und wenn man dann auf einmal müd gerannt ist und zum Stehen kommt, dann macht's klack und dann bist du wieder am Anfang. Kennt ihr so Bänder? So habe ich das im Glaubensleben einzelner Personen auch schon gesehen und erlebt. Und das erfüllt mein Herz mit Freude, weil es mich auch betrifft. Wohin soll ich gehen? Sagt der Petrus, du hast Worte ewigen Lebens. Wohin? Der Herr ist nicht wortbrüchig. Er bleibt treu. Es geht nicht alles so, wie dass der Ethan gehabt hätte. Oder gar, dass er es verstanden hätte, bei aller Weisheit. Doch am Ende lobt und preist der Gott, gepriesen sei der Herr ewiglich. Er wird alles gut machen. Und er wird mit seinem Heilsratschluss zum Ziel kommen. Letzten Endes wird es niemand gelingen, sich erfolgreich gegen Gott, seinen Gesalbten oder seine Kinder zu stellen. Das ist übrigens Glaube. Wenn du dich fragst, bin ich überhaupt gläubig? Dann hast du hier einen Prüfstein. Glaubst du, dass Gott allmächtig ist? Dass er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist? Gut. Das tun übrigens die Dämonen auch. Haben sie kein Problem mit. Aber glaubst du, dass der Weg, den er mit dir geht, genau der richtige für dich ist? Seht ihr, und ich weiß ja von dem einen oder anderen, was er für einen Kummer hat. Meinen kenne ich auch. Der Feind trifft uns immer an der schwächsten Stelle. Für einen Mensch, der heute Colitis hat, der früher immer gedacht hat, auf die Dauer hilft nur Power und dann die meiste Zeit auf dem stillen Örtchen hockt, das ist ziemlich anstrengend, um es mal deutlich plastisch auszudrücken. Da muss man doch auch zurechtkommen und so geht es doch jedem von uns irgendwo auch. Ich bin doch kein Einzelfall, ich bin doch nicht derjenige, der es besonders schwer hat, das ist doch dummes Zeug. Jeder an den Platz, an den Ort, wo Gott einen hingestellt hat. Ich kann mich an einen Glaubensbruder erinnern, der wollte so gern Pfarrer werden. Hat angefangen zu studieren und ist dann innerlich vollständig zusammengebrochen, dass er den Rest seines Lebens in der geschlossenen Heilanstalt verbringen musste. Unter schwersten Medikamenten. Mich als junger Kerl haben sie nicht reingelassen. Die Älteren sind dann dahin und haben ihn besucht. Wisst ihr, was mich vollkommen fasziniert hat und geblättet hat? Die sind da reingegangen und das waren Brüder, die auf der Kanzel standen, die die Bibel halb auswendig kannten und so weiter. Die kamen raus mit hängenden Ohren und haben gesagt, ich wollte ihn trösten und er hat mich getröstet. Der Herr hat ihm immer wieder helle Augenblicke geschenkt. Es gab also Situationen, wo er auf der Bank saß und nur gerade ausgeguckt hat und dann gab es Situationen, da war er hellwach. War also eine sehr tückische Krankheit. Und die Brüder haben gesagt, und wenn er wach war, war er mir ein Trost. Die belastet waren von der Seelsorge, von dem Predigtdienst, von ihrem Leben. Die gehen, um einen in der geschlossenen Anstalt zu besuchen und kommen zurück und sagen, er hat mich getröstet, er hat mir was vom Herrn gesagt. Merken wir was vom Geheimnis Gottes? Wir Menschen wären doch nie auf die Idee gekommen, einen Mann mit so einer Begabung in eine geschlossene Heilanstalt zu schaffen. Und glauben wir doch nicht, dass der Herr ihn dort vergessen hätte. Liebe Geschwister, wo du auch stehst, was dich gerade bewegt, lass uns festhalten, der Herr kommt mit seiner Gemeinde und somit auch mit unserem persönlichen Leben zum Ziel. Durch alles eigene Versagen hindurch, durch alle eigene Sünde hindurch, aber auch durch alle Katastrophen, die uns in diesem Leben begegnen müssen. Philipper 1, Vers 6 macht das deutlich. Und obwohl viele der Nachkommen Davids völlig versagt haben, wird er auch mit Israel zum Ziel kommen. Und wisst ihr, wer der Nachkomme Davids ist, der diese Welt zurechtbringen wird? Das ist Jesus Christus. Schon damals sagt Gott dem David einen Nachkommen zu, der Israel Rettung bringen wird. Und seitdem David gewesen ist, rennen die Juden mit dem Davidstern rum. Sie warten auf den Messias, den Sohn Davids. Und wenn wir im Bibelkreis uns damit intensiv beschäftigen, dann wissen wir, dass es genau um die Frage ging, wer bist du? Bist du der erwartete Sohn Davids? Und er ist es. Es sieht oft ganz, ganz anders aus, wie wir uns das vorgestellt haben. Unter welchen Voraussetzungen wir oft auch zu unserem Gott gekommen sind, wo wir uns haben rufen lassen. Als ich jung war, hab's ja schon mehr wie einmal gesagt, habe ich gedacht, ich werde mit Gott die Welt erobern. Die Dauer hilft nur Bauer. Ich kam zum Glauben mit 14 und das war auch eine Zeit lang so wohl. Liebe Geschwister, ich habe mit 30 schon vor 6000 Menschen gepredigt. Da muss man schon aufpassen, dass man kein Krackel kriegt und kein Knall. Die Menschen, die zum Glauben kamen, wo ich ein Zeugnis sein durfte, habe ich nicht gezählt. Da muss man schon aufpassen. Und dann habe ich festgestellt, dass die Welt mich fressen wollte. Ganz heimlich, ganz still, über Stolz. Ich weiß, wie es geht. Ich habe übrigens die Erkenntnis, ich habe Recht. Und. Und auf einmal stehst du vorm Trümmerfeld deines Glaubens, weil du dir die Ehre gibst und nicht Gott. Also alles, was ich hier sage, von dem kann ich reden. Weil ich es weiß, was ich sagen will, liebe Geschwister. Gott führt uns absolut zum Ziel, auf der Höhe, aber auch im Tal, in der Tiefe. Und meine Glaubenserfahrung ist, in der Tiefe, da wo es uns nicht gut ist, da suchen wir das Angesicht unseres Gottes und da sind wir ihm am nächsten. Nicht, weil Gott ferne wäre, wenn es uns gut geht, sondern weil wir ihm den Rücken zudrehen in unserer Action und meinen, wir müssten tun, auf Rummes tun. Und wenn wir dann auf der Nase liegen und uns umdrehen, dann steht er immer noch da und hält uns die Hand hin und sagt, komm, steh auf. Ein Kennzeichen eines Gläubigen, eines glaubenden Kindes Gottes ist, dass er nicht liegen bleibt, sondern immer wieder aufsteht. Bei allem Mist, den wir verzapft haben und veranstaltet haben. Und es gibt Menschen, die machen 100, 200, 300, 500 Mal denselben Mist. Und immer wenn sie sich umdrehen, steht der Herr da und hält halt die Hand hin und sagt, komm, versuchen wir nochmal. Zu verstehen, warum das so ist, haben wir es, wenn wir Eltern sind, ganz leicht. Wir machen das mit unseren Kindern ja auch, wenn die laufen lernen. Und schreien wir dann rum und sagen, du blödes Mädchen, du blöder Junge, hast du endlich verstanden, wie es mit dem Laufen funktioniert? Nö, wir machen höchstens die Sachen eine Etage höher, dass die Kinder nicht voller Freude im Wohnzimmer aufräumen. Die Stereoanlage von Papa oder die schönen CD-Player von Mama oder was auch immer. Aber einen Vorwurf geben wir den Kindern nicht. Gott macht uns keinen Vorwurf. Aber er sagt, komm, steh auf. Vertrau mir. Ich habe versprochen. Ich bring dich zum Ziel. Und der Bund Davids mit Israel macht deutlich, was Gott unter Bund versteht. Was haben wir gelesen? Die Gnade ist das Fundament. Und nicht das Gesetz. Das Gesetz würde sagen, wenn du das und das tust, dann bekommst du das und das. Die Gnade sagt, ich gebe dir das. Aber ich warne dich, wenn du nicht in meinen Wegen läufst, tut's dir weh. Aber verwerfen auf ewig tue ich dir nicht. Tue ich dich nicht. Ich komme zu Ziel. Und der Hintergrund ist der. um seines Namens willen. Es geht hier um Gott. Gott hat es versprochen und deswegen wird er es tun. Oder kann es tun. Gepriesen sei der Herr ewiglich. Amen, ja, Amen. Lest den Psalm mal durch in Ruhe von dem edlen Mann, dem weisen Mann, einer von fünf Weisen bei Salomo. Und das muss was heißen, wenn Salomo der weiseste Mann war. Da noch weise genannt zu werden, war schon ein Adelsprädikat. Und er erlebt das genauso, wie wir das in unserem Glaubensleben erleben. Gepriesen sei der Herr ewiglich. Amen, ja, Amen. Lasst uns einstimmen in diese wunderbare Verkündigung. Gepriesen sei der Herr ewiglich. Und wisst ihr, was auch immer wir erleben in unserem Leben, ich bin zum tiefst davon überzeugt, dass wir ihn zum Schluss nur noch loben und sagen, du hast recht gehabt, ich hatte Unrecht. Dir die Ehre ganz allein, dir allein gebührt's. Amen.